herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management and More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, die Aufzeichnung, die wird wahrscheinlich vom Audio nicht ganz so optimal, weil ich jetzt im Auto sitze. Ich habe mein Mikrofonequipment hinten im Kofferraum liegen, aber ja, ich habe jetzt gedacht, bevor ich jetzt noch anhalte und das alles raushole und mir das jetzt wieder anlege, mache ich das jetzt mal schnell, weil ich bin jetzt gerade auf dem Rückweg aus der Schweiz wieder nach Deutschland. Und da sind immer so Dinge, die mir dann durch den Kopf gehen. Da denkst du jetzt in dem Moment nicht dran, dass du natürlich sowas wie eine Podcast-Folge machst. Insofern seht es mir nach. Ich hoffe, das ist trotzdem halbwegs gut verständlich. Die nächste Folge wird vom Audio mit Sicherheit wieder ein bisschen besser. Ich werde mal versuchen, ein paar Rauschfilter drüber zu legen und dann hoffe ich, passt das soweit. Ja, heute eine neue Folge wieder eben Life of a CIO, a report from the trenches. Ne? Also ich komme sozusagen gerade aus dem Schützengraben. Bin jetzt aber jetzt nicht auf dem Rückzug, könnte man jetzt sagen, weil ich fahre jetzt ja zurück nach Hause. Nein, aber heute war natürlich wieder für mich so ein Lesson-Learned-Moment. Und heute möchte ich das mal unter die Überschrift stellen, mit den richtigen Dienstleistern zusammenarbeiten. So möchte ich es mal formulieren. Und was ich spannend finde, ist, das ist jetzt so eine Erfahrung, die ich jetzt bei ganz vielen Kunden gemacht habe, und das betrifft ja mich selber als Dienstleister, wo du dann bei, sag mal, selbst bei Kunden im gehobenen Mittelstand unterwegs bist und dann kriegst du so den Eindruck, naja, da müssen erstmal die großen Namen her, weil das irgendwie so dieses Gefühl von Sicherheit vermittelt. Und ich meine jetzt große Namen, wenn es um dann die Hinzuziehung von Expertise geht. Also selbst der ein oder andere CIO, den ich berate, der hat natürlich immer noch beispielsweise eben einen Gartner-Account oder einen Forrester-Account und lässt sich da eben auch mal hier und dort Ergebnisse oder sagen wir sowas wie Studieninhalte vorlegen, die er natürlich dann hoffentlich irgendwie auf sein Unternehmen anwendet, um es dann seinem Management ja vielleicht zu zeigen, seinem CFO, um dort eben auch für die notwendige Awareness zu sorgen, weil scheinbar, ne, wenn dann eben die eigene Meinung nur präsentiert wird vor dem Board, scheint das dann vielleicht nicht zu zählen. Also nimmst du dann so ein Schwergewicht wie Gartner mit rein und bang, dann denkst du, dass das funktioniert. Ich glaube, Gartner lebt erstmal von dieser, Situation oder ich sage mal auch von diesem Rechtfertigungsdruck. Aber es ist für mich eben auch nur so, ich möchte mal so sagen, so ein bisschen exemplarisch, das Thema Gartner. Für viele andere Situationen, wo ich glaube, immer so auch der Wunsch seitens eines CIOs besteht, natürlich möglichst, ich sag's jetzt mal, stressfrei durch den Tag zu kommen. Ja. Und eins ist dann klar, dann denkst du dir auch, warum arbeite ich eigentlich gefühlt mit 30 verschiedenen Dienstleistern zusammen, dann lieber ein großer, der kann das. Ja. Der hat die notwendigen Kompetenzen und ja, der hat das ja wahrscheinlich schon mal bei 500.000 Kunden gesehen, das ist irgendeine Zahl aus der Luft gegriffen, natürlich Quatsch. Ne? Aber das ist, und außerdem ist es eben auch wieder viel besser, wenn man dann natürlich begründen muss, ich brauche Budget, um zum Beispiel eben irgendeinen IT-Service umzusetzen, und sei das sowas wie User-Helpdesk, Applikationsmanagement, Infrastrukturmanagement, Security. Also da ist schon gerne mal so ein bisschen eben das Thema The Big Names Count. Ja? Also so, da müssen so die Names getroppt werden, ne? Und dann muss dann eben irgendwie was her, was irgendwie in so einem Gartner-magischen Quadranten irgendwo rechts oben in der Ebene des Leaders irgendwo sich wiederfindet. Und dann denke ich mir dann so, okay, ich kann es irgendwo verstehen. Ich habe natürlich immer so ein bisschen das Nachsehen, weil die Time-to-Act-Group selber ist ja jetzt kein riesiges Unternehmen. Ich meine, ich denke, wir haben eine extrem respektable Größe und vor allem wir haben extrem viele super kompetente und wirklich auch nette Menschen bei uns im Team, die wirklich, ich sage auch nochmal so ein bisschen, das Gefühl vermitteln, den Kunden ernst zu nehmen. So, jetzt bin ich ja selber eben auch Teil der Time-to-Act-Group, versuche das ja auch letztendlich jetzt bei dem Kunden, wo ich das jetzt gerade in dieser Interimsfunktion mache, auch zu vermitteln und zumindest erstmal Daumen hoch. Ich habe vorgestern die Bestätigung bekommen, dass meine Beauftragung jetzt mindestens bis Ende nächsten Jahres dann eben auch verlängert wird. Etwas gesagt, aufgrund guter Führung. Du wirst nicht frühzeitig entlassen aus dem CIO-Gefängnis. Nein, du darfst ein bisschen länger bleiben. Spaß beiseite. Aber ich merke es ja jetzt selber, ne, weil ich eben auch in dieser Rolle bin. Und dann guckst du natürlich so auch auf das bestehende Service-Provider-Setup und hast auch die Hoffnung, eben, dass bestimmte Dienstleister dann eben auch eine Performance an den Tag legen, die du mit diesem großen Namen auch irgendwo verbindest. Ich war auch 8 Jahre bei der KPMG und ich habe da mich ich habe da jetzt nicht eine andere Philosophie verfolgt. Also ich hatte auch damals schon immer den absolut dringenden Wunsch, meinen Mandanten, meinen Kunden zu helfen. Ja. Vielleicht wird er das dann irgendwann mal aus der Hirse gebimst, ne? Also nicht in die Hirse, sondern aus der Hirse raus. Denn wenn ich mal so ein bisschen schaue, und das ist auch immer der Eindruck, wenn wir dann mal eben in so einem, ich sag mal, in so einem Setup wie, wir sind dann doch Berater in einem Unternehmen, wo größere Dienstleister mit am Start sind. Und wenn dieses Setup dann eben so existiert, bekommen wir ja sehr oft mit, und das sehe ich dann eben auch, dass die Großen überhaupt nicht so performen. Ja? Die leben also, wenn man so will, von dem Umstand, groß zu sein und vielleicht auch dann von einer gewissen Reputation, die man sich dann eben über die Zeit hinweg aufgepackt hat, ne? Oder eben, erreicht hat durch vielleicht auch wirklich so die ersten paar Kunden, die ersten paar, die mit einem ganz zufrieden gewesen sind. Und vielleicht ist es dieses Urknall-Echo der Gründung und der ersten zwei, drei Jahre, wo man noch mit einem anderen Mindset unterwegs war, von dem man immer noch zehrt. Ja. Aber ich habe echt festgestellt, Größe, wenn es um Dienstleister geht, bedeutet nicht automatisch Qualität. Ja. Ich würde ja sogar eher sagen, so ein bisschen das Gegenteil. Ich habe nämlich heute auch auf LinkedIn einen Beitrag gesehen, und hat einer bloß gesagt, ist das der Tod der Berater? Und berichtete von irgendeiner Zugfahrt, vielleicht mag er auch im Flugzeug gesessen haben. Und die Person, die er dann beobachtet hat, hatte dann zumindest irgendwie Internetverbindung. Das ist ja auch nicht ganz üblich in Deutschland, egal ob man mit Zug fährt. Beim Fliegen, glaube ich, hat man mehr bessere Internetverbindung. Muss man natürlich bezahlen, als im Zug. Ich bin lange nicht mehr Zug gefahren, insofern spreche ich da nicht wirklich aus Erfahrung. Und wahrscheinlich hat die Bahn richtig gute WLAN-Verbindung. Sei es wie sei, und wenn, dann nimmt man einen Hotspot am Telefon, das ist aber auch nicht unbedingt hilfreich, ne? Wenn es durch zu viele Tunnels geht. So. Aber er berichtete, dass er beobachtet hat, dass diese Person, wie gesagt, ist jetzt egal, ich sage auch gar nicht, also er hat wohl irgendwie gemeint, das wäre jetzt so ein größerer Berater gewesen. Das hat er wohl irgendwie mitgekriegt. Und was weiß ich, jetzt könnte ich irgendwelche Namen nennen. Ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, wenn es um Beratungsunternehmen geht, wer das wohl sein könnte. Wahrscheinlich keiner von der Time to Act. Ne, das wäre mir sofort aufgefallen, wenn der Name da irgendwo gestanden hätte. Nein, es ging um jemanden Großen. Und die beobachtete Person, nicht die Beobachtende, ja, sondern die Beobachtende hat halt gemerkt oder festgestellt, dass diese Person für den Kunden, und das muss wohl irgendwie trotzdem ein DAX-Unternehmen gewesen sein, man hat dann irgendwelche Logos, ne, Shoulder Serving, apropos, sollte man eben auch immer vermeiden. Dann stellt auch irgendwie anderen nicht fest, dass man vielleicht an der Ecke sich Abkürzungen sucht. Aber dass diese Person für diesen DAX-Konzern eine Präsentation vorbereitet hat und dafür ChatGPT genutzt hat. Ja, so. Und das war aber mal so seine Erkenntnis. Wahrscheinlich muss er relativ nah an dieser Person dran gesessen haben. Vielleicht direkt hinter ihr. Ist wohl irgendein Slide-Deck rausgekommen mit, weiß nicht, 50 Seiten. Und dann meinte bloß der Mensch da auf LinkedIn, ne, mein Gott, und wer weiß, wie viel am Ende das DAX-Unternehmen für diese Präsentation bezahlt hat, die komplett von ChatGPT erstellt wurde. Ne? Also ich habe natürlich auch eine Copilot-Lizenz und ich habe übrigens auch privat eine ChatGPT-Lizenz. Ich bin übrigens, was die Sprachqualität, also das LLM betrifft, muss ich wirklich sagen, ist ChatGPT nach meinem Dafürhalten immer noch besser. Und ich nutze das auch wirklich ganz gern mal. Aber eher um so ein bisschen mir so wirklich so Routine-Themen abzunehmen, nicht um eine Präsentation von Kunden zu machen. Was will ich jetzt aber damit sagen? Das ist so immer mein Eindruck, dass die Großen das dann vielleicht doch nicht ganz so ernst nehmen, ne, was eben die Herausforderung der jeweiligen Kunden anbelangt, sich dann vielleicht auch eben Abkürzungen suchen, versuchen auf dem Weg Zeit zu gewinnen, weil es ja unter Zeitdruck, ne? Will auch noch mehr Geld verdienen. Ne? Mit so einer Kundenbeziehung verdient man ja noch nicht genug. Also am besten parallel 5 Kunden bedienen mit der gleichen Mannschaft, die eigentlich schon mal zu 100% an Kunden A verkauft wurde. Kannst ja auch B, C, D und E und noch ein paar andere aus dem Alphabet bedienen. Ne? Das ist so mein Eindruck. Ne? Das ist so dieses Problem der Größe vielleicht dann eben auch, dass sich solche Verhaltensweisen bei so großen Beratungshäusern einschleifen und da es eben vielleicht noch diesen ursprünglichen direkten Kontakt zum Kunden eben gar nicht mehr gibt, außer eben über die Person, die in einem konkreten Service oder in einem konkreten Beratungsprojekt dann eben auf den Kunden treffen. Dass natürlich so ein Feedback-Loop mittlerweile ewig lang ist. Ne? Und bis sich das dann durchgesetzt hat oder bis auch zu den Entscheidern aus dem Einkauf durchgedrungen ist, dass der Dienstleister vielleicht doch nicht so gut ist, das dauert halt. Ja. Also wie gesagt, meine Erfahrung ist in der Regel, mit großen Dienstleistern zu kuscheln, da muss man sich wirklich schon gut überlegen, was das für Services sein könnten. Und da kann man sicherlich auf ein paar ganz banale Aspekte runtergehen und denken wir mal an sowas wie User Helpdesk, da mag das gut funktionieren. Und da ist man natürlich auch nicht bereit, unbedingt viel Geld dafür zu bezahlen. Aber stellt euch mal vor, ihr kauft bei diesem Dienstleister ja nicht nur den User Helpdesk ein, sondern wirklich auch Expertise. Und dann wird es nämlich auch schwierig, weil der Dienstleister, der besetzt wahrscheinlich dann dieses Team mit verschiedenen Köpfen, die aber auch irgendwie sich so in Gänze um den Kunden kümmern sollen, damit ja auch dieses Gefühl von, da ist noch so ein direkter Kontakt zu irgendeinem Menschen. Man kann ja auch nicht gefühlt 100.000 Personen von irgendeinem großen IT-Service-Provider Zugang zum Netzwerk geben. Also versucht man das ja auch irgendwie auf eine nachvollziehbare Anzahl von Menschen zu limitieren. So, lange Rede, kurzer Sinn. Da sitzen dann also irgendwie so 10 durchaus nette Persönlichkeiten, aber alle, ich sag's mal so, so halb kompetent. Die schaffen, glaube ich, so die Basisthemen weg, ne? Aber sobald es schwierig wird, da, ich sag mal so, ne, dann versuchen sie sich daran. Das ist teilweise so Learning by Doing. Ne? Also ich habe so manchmal das Gefühl, wir bezahlen dann ja vielleicht eben als Unternehmen dann, die solche Dienstleister beauftragen dafür, dass dann eine Qualifikation erfolgt auf der Seite des Dienstleisters. Und wenn das dann ausreichend erledigt ist, dann wird diese Person, die man da aufgeschlaut hat, abgezogen, dann kommt irgendein anderer. Und dann hat man, sagen wir mal, nichts gewonnen. Dann könnte man sich auch die Frage stellen, aber macht man es dann nicht wieder selber? Ja, im Sinne von Make. Was auch wieder schwierig ist, weil es gibt nun einfach mal ein paar Themen, die sind so komplex. Und ich denke mal so an SAP und wie die ganzen verschiedenen Komponenten gerade von SAP Public Cloud zusammen funktionieren. Da gibt es, glaube ich, nicht wirklich viele Menschen, die das so end-to-end alles beherrschen. Ja, also braucht sicherlich auch hier und da mal ein Impuls von außen, Input von außen, Unterstützung von außen. Okay, so warum erzähle ich das? Ne? Weil, wie gesagt, wir sind, glaube ich, manchmal geblendet von diesen großen Namen und dann kommt damit verbunden auch die Hoffnung, dass sie das ja schon irgendwie schaffen und mir dabei dann eben auch helfen in all meinen Herausforderungen. Und dann ist man irgendwie maximal enttäuscht, weil es dann eben doch nicht so ist. Ne? Weil die vielleicht ziemlich lange brauchen, dann irgendwie nichts wirklich Verwertbares rauskommt aus deren Bemühungen. Und ihr kennt ja so Zeugnissprache, ne? Er war stets bemüht. Ne? Und das ist so ein Thema, was man eben sehr häufig dann auch tatsächlich bei solchen Dienstleistern feststellt. Ne? Also das ist so gar nicht, dass die nicht wollen. Sie sind vielleicht bemüht. Ne? Und da gibt es natürlich auch SLAs und alles sowas hin und her. Trotzdem hat man den Eindruck, boah, das hätte man aber schneller lösen können. Ne? Und wie gesagt, heute hatte ich so einen Effekt. Da gab es dann irgendwie so schon gefühlt den dritten Anlauf, um irgendwas im Kontext von EDI an SAP ranzuflanschen. Sind schon mehrere Tage ins Land gegangen und wir sind da jetzt gerade eben auch am Überlegen, wie wir das Setup von unseren Service-Providern dann eben anpassen, damit das besser funktioniert. Und da habe ich eben auch einen Dienstleister, mit dem ich da so gerne auch in der Vergangenheit in Kundenprojekten schon zusammengearbeitet habe. Na? Und da hat mir dann meine Ansprechpartnerin gesagt, ja, lass uns doch mal schnell einfach mal verproben, ob wir denn wirklich so gut sind, wie wir das immer von uns behaupten. Ich hoffe, dass das natürlich auch so bleibt. Na, also liebe Grüße an Andrea Wuchner von der CSV. Ja, und dann hast du die Kollegin dann eben und jemanden aus dem Team dann im Call und dann war das in anderthalb Stunden gefixt. Ja? Und mit Sicherheit ist dann natürlich, gerade wenn ich das jetzt betrachte im Sinne der Kosten pro Stunde beispielsweise, ein deutscher Dienstleister, und da schließe ich mich ja mit ein als Mitarbeiter der Time-to-Act Group, ja, wir sind sicherlich jetzt nicht billiger als, ich sage jetzt mal jemanden aus dem Kontext von Nearshoring, Offshoring, und denke ich an sowas wie Infosys, Wipro und wie sie dann alle heißen, und dann gibt es ja so Nearshoring, also mittlerweile haben ja auch so Namen wie DXC oder ich sage jetzt mal, gar nicht Atos in den Mund nehmen, ne? Denen geht es ja gerade nicht so gut, aber die haben natürlich auch mittlerweile, sagen wir mal so, im europäischen Randgebieten da auch Service Delivery Hubs aufgebaut, wo dann eben Kunden betreut werden, weil dort logischerweise, ja, was heißt logischerweise, aber weil dort natürlich auch Personalkosten in der Regel niedriger sind. Ne? So. Also das ist immer dann die Frage. Ne? Also wenn es dann eben nur darum geht, eben auf einen Dienstleister zu setzen, der eine möglichst niedrige Kostenrate pro Stunde hat, ja, dann dafür aber der Aufwand, der von diesem Dienstleister in die Lösung eines Problems reingeht, das Zehnfache fast schon beträgt von dem, was dann wirklich ein echter Experte dann benötigt, um das Problem zu fixen. Leute, das ist da eigentlich ein totaler No-Brainer, dort lieber mit dem echten Experten zusammenzuarbeiten. Da arbeite ich auch lieber mit 10 solchen Experten zusammen, als mit einem Großen, der von sich behauptet, alles zu können. Das gibt's nämlich nicht wirklich. Also dafür müsste man dann eben auch, ich sag's mal, schon nach außen hin möglichst ein klares Signaling haben, dass man diese Kompetenzen hat. Und sei das eben, dass man spezialisierte Unternehmensbereiche hat oder spezialisierte Marken, so wie beispielsweise eben auch eine Time-to-Act-Group, dann kann ich das eben durchaus auch nachvollziehen. Aber wie gesagt, wenn es nur das große Rauschen ist und alles so komisch grau aussieht und nicht wirklich schwarz und weiß, wie ich es dann eben doch teilweise brauche, dann hilft mir das echt nur begrenzt. Ne? Also ich will jetzt niemanden da draußen unterstellen, dass man hier ganz bewusst dann eben auch weniger kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in so ein Kundensetup reinbringt. Und sicherlich hat auch eine Time-to-Act das nicht immer perfekt geschafft, die richtigen Leute an die richtige Stelle zu setzen. Das ist nun mal so, wir sind Menschen. Ne? Aber das jetzt mal nur so als Gedanke im Sinne von Report from the Trenches. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nahe? Oder warum eben unbedingt einen großen Namen beauftragen, wenn die kleineren in der Regel dann, das ist in der Regel, also das muss man ja auch immer sehen, das ist so, ne, da ist ja vielleicht eine gewisse Unsicherheit dann damit verbunden, eben so einen Kleindienstleister zu beauftragen. Aber wenn man zumindest aus dem Netzwerk heraus auch das Feedback bekommt, wenn du mit dem zusammenarbeitest, da machst du nichts falsch. Ne? Und dann drauf setzen. Leute, gibt kleinen Beratungsunternehmen oder Beratungsunternehmen, Dienstleistungsunternehmen aus dem Mittelstand im Bereich IT, gibt denn eine Chance? Und das geht jetzt im Wesentlichen eben an die Konzerne da draußen. Ja? Ihr spart im Falle eines Falles an der falschen Stelle. Also so viel als Report from the Trenches und bis zum nächsten Mal. Nächste Podcast-Folge kommt wahrscheinlich am Wochenende. Bis dahin, ciao.